Herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Sendung von Hörbahn on Stage. Heute geht es um Lyrik. Das Buch trägt den Titel »Wenn ich Asche bin, lerne ich Kanji«. Geschrieben wurde es von Katrin Niemela und vor kurzem wurde es herausgegeben von der Parasitenpresse. Ihr Motto ist, wie ich gelesen habe, »Reisen und Gedichte schreiben beflügelt«. Wenn ich zu lange an einem Ort bin, fange ich im Kopf an zu rennen. Dann muss ich weg. Es muss kein Flug um die halbe Welt sein, nein, aber regelmäßig fort. Das schon. Irgendwo um eine Ecke biegen und etwas entdecken, mich aussetzen, fremd sein, die Wundertüte Welt mit allen Sinnen nehmen. Willkommen, Katrin Niemela, bei Hörbahn on Stage. Wir freuen uns auf dich und auf deine Texte.
Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
Ja, es ist ein Glück, wenn man sich tatsächlich von Angesicht zu Angesicht sehen kann. Und wir haben ja seit langer Zeit dann tatsächlich heute mal wieder das erste Face-to-Face-Meeting. Ich freue mich auch. Und dann noch so jemand Sympathischen wie dich hier zu haben. Das ist also richtig eine große Freude. Wir haben nun doch schon einige Texte von dir gehört. Vielleicht gleich zum vielen unbekannten Wort des titelgebenden Gedichts. Hilf den Hörern bitte. Was bedeutet Kanji, dir Kanji?
Kanji, das sind die chinesischen Schriftzeichen, die in der japanischen Sprache verwendet werden. Es gibt ja in der japanischen Sprache mehrere Alphabete, Hiragana, Katakana und Kanji eben. Und Kanji im Titel für mich bedeutet eben so dieses Unzugängliche einer Sprache. Das klingt chinesisch für mich, sagt man ja auch häufig so. Und so ist eben das Wort Kanji in den Titel eingeflossen. Und im Grunde ist es auch ein bisschen ein Paradoxon, die Bedeutung des Titels. Ich wurde schon öfters gefragt, warum ich ausgerechnet diesen Titel gewählt habe. Wenn ich Asche bin, lerne ich Kanji. Es ist im Grunde, dass ich immer schon nach Japan länger wollte, auch Japanisch lernen, aber dass die Sprache so schwierig ist, dass ich wahrscheinlich sie nie lernen werde. Und wenn ich Asche bin, dann werde ich auch Asche sein und kann froh sein, wenn die noch irgendwo nach Japan fliegt, aber dann werde ich sicher auch nicht mehr lernen. Insofern ist das auch ein Paradoxon, der Titel.
Warum diese Sehnsucht nach Japan?
Es ist einfach so dieses Fremde, dieses komplett Fremde und wo anzukommen, stranden und nichts zu verstehen. Da gibt es natürlich auch viele andere Orte in der Welt und Sprachen, aber in Japan hat es mich besonders eingefangen. Ich bin dort vor ein paar Jahren gewesen und in Kyoto angekommen, in einem sehr regnerischen, grauen Tag und dann habe ich da mein Zimmer bezogen, das war braun und dunkel und ich dachte mir, was mache ich hier eigentlich? Und gehe raus und verstehe kein Wort. Und genau dann kam plötzlich so dieser Glücksmoment. Ich ging dann die Straße entlang, dann war da so ein Tempel, ich bin reingegangen in den Hof und plötzlich war ich so glücklich, in dieser fremden Welt ausgesetzt zu sein und habe mich einfach treiben lassen. Und dieses Fremdsein, das verbinde ich mit dem Kanji. Mhm.
Ich kann verstehen, was du meinst. Auf der einen Seite ist Japan ja sehr formell und sehr formal auf jeden Fall. Auf der anderen Seite ist es aber auch so fremd, als wäre es voller Lücken und Geheimnisse. Und ja, da kann man schon auf der einen Seite eine Sehnsucht entwickeln, denke ich, und auf der anderen Seite aber auch so etwas wie abgeschreckt sein.
Ja, genau. Also diese Sehnsucht, natürlich, man trifft auf den Zen-Buddhismus. Wenn man in so einen Tempel geht, dann möchte man am liebsten verweilen und das alles in sich aufsaugen, diese Ruhe, die Stille, die Schönheit. Und dann geht man in Shibuya an diese berühmte Kreuzung mit Tausenden von Menschen und die Hochhäuser dahinter. Das ist dann so der Gegenpart dazu und dann kriegt man auch eine Idee von der Einsamkeit. Ich war dann auch zum Beispiel abends beim Essen und an der Theke von dem Lokal. Das war so ausgerichtet, dass sehr viele Leute da einsam und allein saßen. Und das ist so eine ganz andere Welt dann wieder. Dieses Gefühl, dass dann die Leute auch vereinsamen in diesen großen Städten, das hat mich auch berührt. Es gibt ja in Japan, habe ich gelesen, auch einen Minister, ein Ministerium für Einsamkeit. In England gibt es das, glaube ich, auch.
Das weiß ich gar nicht.
Ja, weil jetzt auch gerade in letzter Zeit die Selbstmordrate dort stark angestiegen ist. Und man spürt es auch an manchen Ecken. Mhm. Und dann auf der, die nächste Sache, die auch so faszinierend war, diese Ordnung, dieses geordnet Anstehen, die Sauberkeit, die japanischen Toiletten. Ich habe einen Mann beobachtet, der hat seinen Hund ausgeführt und der Hund hob sein Bein an einer Straßenlaterne und hat nur ein kleines Geschäft gemacht, aber der Mann hat eine Wasserflasche dabei und hat dann die Straßenlaterne abgespült. Das ist auch so ein Bild, das werde ich nie vergessen.
Könntest du dir vorstellen, darüber auch eine Art Gedicht zu schreiben, über diese Situation?
Über den Mann
über
mit dem Hund?
Über das, den Mann mit dem Hund?
Ja, kann ich mir schon vorstellen, ja.
Ja. Das ist auch ein Punkt, der mir aufgefallen ist bei den Gedichten, die ich gesehen und auch gehört habe. Wie machst du das? Hast du jetzt eine Szene gesehen zum Beispiel? Irgendetwas gesehen, was dich interessiert hat? Und setzt du dich dann hin? Fallen dir Vokabeln dazu ein? Oder wie gehst du vor?
Also ich gehe so vor. Es ist zum Beispiel für mich wichtig, viel allein unterwegs zu sein auch. Ich lasse mich gern allein treiben, sodass ich nicht abgelenkt bin, nicht plaudern muss oder darf, aber sondern wirklich auf mich gestellt bin und lasse mich dann gern in Städten treiben. Und wenn ich was entdecke oder ich setze mich wohin und beobachte was, dann mache ich mir Notizen. Also ich habe immer ein kleines Notizbuch dabei und ich habe auch meine Evernote-App. Die ist sehr praktisch am Handy, da kann ich was reinschreiben und es synchronisiert sich dann auch gleich.
Benutze ich auch,
ja. Ja, es ist super, also ich möchte nicht drauf verzichten. Und so mache ich eigentlich immer Notizen nonstop, wenn mir ein Wort unterkommt, ein Bild, wenn ich was lese, das ich interessant finde. Das kommt alles in Listen von Wörtern, von Notizen, die ziehe ich dann irgendwann wieder raus und dann entsteht irgendwann ein Gedicht.
So eine Art elektronischer Zettelkasten.
Ja, genau.
Wie von Arne Schmidt seiner Zeit.
Wenn ich es nicht aufschreibe, vergesse ich es.
Ja, das glaube ich. Ja, das geht mir ähnlich. Das geht, glaube ich, den meisten Menschen so. Man hat eine tolle Idee oder irgendeine Assoziation, dann schub ich sie weg, weil sie überdeckt wird von anderen Dingen.
Genau, also, genau.
Das ist schon so. Was mir aufgefallen ist, bei dem einen oder anderen Gedicht erzählst du eine kleine Geschichte in dem Gedicht. Eine vielleicht völlig unstatthafte Frage, aber warum schreibst du die nicht einfach auf, sondern du kleidest sie in die Worte, die du sie kleidest? Warum machst du das so?
Klar, ich könnte auch Prosa draus machen, aber mich reizt einfach die Verdichtung. Und für mich ist das pure Bild erreicht, wenn ich nichts mehr weglassen kann. Man kann natürlich immer noch Wörter weglassen, aber ich mag einfach gern dieses kurze, auf den Punkt gebrachte und dazu mit Sprache verdichtete und gerne auch noch dazu ein bisschen mit Sprache spielen. Ich mag dieses verdichtete Bild.
Ja, mir ist aufgefallen, dass du auch irgendwie ein Fan zu sein scheinst von Neologismen, also von neuen Wortschöpfungen.
Ja.
Das kann man ja auch manieriert nennen, aber warum machst du das?
Ja, es ist einfach so der Drang, mit Sprache zu spielen und die Sprache auch ein bisschen zu biegen und beugen und eben so Wörter wie Sperrangeln nah oder ja, Korallen aufsagen. Ja, ich mag das einfach, auch neue Bilder zu erfinden.
Die ich so im Kopf habe, es sind jetzt nicht so viele bald von dir, so ja, oft habe ich es nicht gelesen bisher, aber die sind eher, wie soll ich sagen, nicht wirklich neu, sondern Zusammensetzung von Vokabeln, die eigentlich gar nicht zusammengehören.
Mhm.
Da hat man als Leser oder Zuhörer natürlich das Problem, dass man erstmal hinterkommen muss, was du meinen könntest.
Mhm. Ja, klar.
Wie ist deine Einstellung dazu?
Ja, klar, der Lyrik, der modernen Lyrik wird ja häufig nachgesagt, sie sei sehr manchmal schwer zu verstehen oder man brauche Zeit oder man muss mehrmals lesen. Aber ich möchte eben auch gerade damit bewirken, dass man vielleicht den Text zweimal liest und für sich selbst dann das eigene Bild dahinter entdeckt. Ich möchte jetzt keinem was vorgeben, was bedeuten muss. Jedes Gedicht wird ja von jedem Leser auch anders gelesen. Jeder pickt eine andere Zeile raus, ein anderes Wort, eine eigene Schöpfung. Und mir geht es darum, einfach auch etwas Schönes Sprachliches zu schaffen, das man gerne hört oder liest, das auch einen gewissen Sound hat in sich, das fließt. Ich finde, ein Gedicht muss auch fließen.
Und muss es unbedingt eine Bedeutung haben?
Nein, es auch, muss nicht immer alles eine Klang, Bedeutung ja. haben.
Klang kann auch hinreichend sein.
Kann auch hinreichend sein, aber es soll natürlich schon, also ich möchte natürlich schon in jedem Gedicht eine kleine Geschichte transportieren. Es muss nicht in jedem Wort die große Bedeutung gesucht werden, aber wie du schon gesagt hast, ich erzähle ja auch teilweise kleine Geschichten in Gedichten oder jetzt im ersten Kapitel zum Beispiel in 20 Gedichten das Entstehen und Vergehen von Liebe zum Beispiel. Das ist ja im Grunde auch eine Geschichte. Und wenn es nur noch um die Sprache geht, das kann auch sehr schön sein, diese Sound-Poetry oder ganz akademische Lyrik oder konkrete Poesie teilweise, das sind ja tolle Sprachspiele auch. Das finde ich teilweise großartig, aber für mich selbst ist es eben, ich möchte immer trotzdem noch irgendeine kleine Geschichte dahinter auch erzählen.
Wenn du dich hinsetzt und etwas schreibst, ist das eher so ein Prozess des, das wollte ich jetzt, das muss ich jetzt unbedingt aus meinem Kopf heraus haben oder so eine Art, hast du eine Art Plot im Kopf, der jetzt einfach nur auf die Worte wartet, die du ihm zumisst?
Das ist eher so ein Drang, wenn ich irgendwo auf was stoße, das dann festzuhalten. Es ist dann noch kein Plot, aber es gibt ja eben so Momente im Leben oder Bilder oder Orte, an denen man ist, die einen dann so berühren oder nicht loslassen, dass man es unbedingt festhalten muss, was man in diesem Moment empfindet. Und das Beste ist dann sofort aufschreiben und was für ein Gedicht dann entsteht, das ist dann zu diesem Zeitpunkt noch nicht sicher. Irgendwas wird immer draus, manchmal dauert es auch, manchmal muss auch der Kopf noch ein bisschen abkühlen, das Herz muss heiß bleiben und der Kopf abkühlen, das ist oft die beste Voraussetzung dann zum Schreiben. Und wenn es dann geschrieben ist, muss es auch noch mal ein bisschen abhängen in die Räucherkammer, damit es sich setzen kann und reifen und dann wird noch mal drüber gehobelt und irgendwann, wenn man Glück hat, ist es fertig.
Gehen wir mal aus diesem theoretischen Bereich kurz rüber in das Buch machen. Wie bist du zu der Zusammenstellung genau gerade dieser einzelnen Beiträge gekommen? Ist das, war das deine Idee? Hat es das zusammen mit dem Verlag gemacht? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Wie ist das Buch zustande gekommen?
Ja, es war meine Idee in Absprache mit dem Verlag dann. Es war ja so, dass ich eben zu verschiedenen Themen Gedichte gesammelt hatte.